Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Und heute wird es um etwas sehr Gehaltvolles gehen, wie ja sowieso meistens, aber heute meine ich schon um etwas außergewöhnlich Gehaltvolles, denn es geht um Wege aus Angst und Furcht. Und, liebe Silvia, bevor wir uns auf den Weg machen aus der Angst und aus der Furcht, vermute ich, wir werden erst einmal erforschen, für was die Angst denn überhaupt gut ist und ob wir uns hier nicht erst verstellen sollten, bevor wir uns auf den Weg machen, uns von ihr zu verabschieden.
Ja, also zuerst möchte ich unterscheiden, das tun wir hier in Europa seit Kierkegaard, zwischen Furcht, die immer konkret ist vor etwas, was man kennt, und einer diffusen Angst. Und eine klassische Liste aus dem Buddhismus, die mir sozusagen eine gute Orientierung gibt, sind die 8 weltlichen Anliegen. 4 Sachen wollen wir unbedingt haben: Status, Besitz, Zuwendung, Anerkennung, Lob und schöne Gefühle. Und wir haben zum Teil wirklich sogar, wir fürchten uns davor, dass wir das nicht erreichen oder nicht genug davon haben. Und dann, wenn man es dann mal hat, dann fürchtet man sich davor, das wieder zu verlieren. Und dann natürlich alle Lebensbedingungen unbeständig sind, hat man die ganze Situation nie im Griff, weder innen noch außen. Und deswegen geschieht es halt immer wieder. Und zu den unangenehmen Gefühlen gehört natürlich auch die Angst vor Alter, Krankheit, Sterben, verlieren, was man liebt, nicht bekommen, was man will. Und es ist eine andere Art, nochmal drüber zu sprechen oder Erfahrungen zu begegnen, die man eben nicht will. Zum Beispiel Verlust oder Schmerz oder Kritik und dergleichen. Also es gibt immer wieder Situationen, wo man sich ganz konkret fürchtet vor etwas. Allerdings in der Umgangssprache sagen wir jetzt inzwischen immer Angst zu allem. Und dann gibt es eine diffuse Angst. Und man könnte sagen, dahinter steht zum einen die Angst vor dem Tod. Und sogar vor jeder konkreten Furcht kann man manchmal die Angst vor dem Tod entdecken. Aber hinter der Angst steckt, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten 100, 150, 200 Jahren, dieses verlorene Gottvertrauen, diese verlorene Geborgenheit im großen Ganzen. Was, ich meine, im Mittelalter war das halt Gott. Und in anderen Kulturen auch die Stammesreligion oder was auch immer das war. Es war die Verbundenheit mit der Natur, bei den frühen Völkern und so weiter. Also, und egal wie man das jetzt im Einzelnen definiert, das sich zugehörig fühlen zum Kosmos, das hat noch Kant. 2 Dinge erfüllen mich mit Ehrfurcht. Der gestirnte Himmel über mir und das ethische Gesetz in mir. Also da spürt man noch eine Zugehörigkeit. Und ich kenne das auch noch. Ich fühle mich verbunden mit der Natur. Ich fühle mich, wenn ich den Himmel angucke, das mache ich sehr gern, und die Sterne sehe und den Himmel sehe, irgendwie, ich gehöre da dazu. Und ich habe nicht das Gefühl, das ist weit weg von mir. Aber wenn man diese Geborgenheit im großen Ganzen verloren hat, dann ist immer so eine diffuse Angst da, weil natürlich die Dinge, die man fassen kann, die man anfassen, begreifen, bekommen kann, die sind natürlich unbeständig. Und die können wieder verloren gehen. Und dann wird man nie ganz sicher. Also das Bedingte schenkt keine dauernde Sicherheit. Nicht mal Beziehungen, selbst die allerbesten Beziehungen, ja, enden spätestens mit dem Tod von einer Person. Ja? Die eine oder die andere. Ja. Es ist natürlich richtig, wenn man sich fürchtet vor was, das ist natürlich auch ein Hinweis, hallo, pass auf. Und in dem Sinne gehört es zu unseren Überlebensstrategien. Ja? Und das ist in Ordnung. Das brauchen wir. Aber wenn man das, wenn man diffuse Angst im Hintergrund hat, die ständig wabert, dann werden selbst kleine Dinge, also ich meine, ein bisschen weniger Lebensstandard bei uns hier im Westen, ist es nicht das große Drama. Also ich sage manchmal, wir leiden meist hier und auf 5-Sterne-Niveau. Also bei uns, also im Prinzip muss hier niemand verhungern. Und es gibt sogar Wärmestuben in Berlin, ziemlich viele sogar. Und in normalen Jahren reichen die aus. Und die Tafeln reichen aus, selbst wenn das keine gute Situation ist, sondern man das kritisieren kann. Aber trotzdem, hier verhungert in der Regel niemand. Ja, also erstmal so.
Es scheint, ja, genau, weil du ja vorhin auch Kierkegaard erwähnt hattest, weil ja. Er sagte ja, letztendlich hilft ja der Sprung in den Glauben, den wir ja nicht mehr in der Moderne eigentlich kaum mehr hinbekommen. Und vermutlich stimmt es, was der Soziologe, lass mich überlegen, Heinz Budde sagte. Er sagte, in der modernen Gesellschaft oder gerade jetzt in den letzten Jahren ist die Angst wie so ein beständiges Rauschen im Hintergrund. Ja. So diffus, was ja. du ja auch ja. sagtest. Es ist ja. so was ja. Diffuses, ja. aber etwas, was ständig nagt, ständig ja. ängstigt, ständig einen so unruhig ja. macht, oder? Ja.
Würde ich auch sagen. Und also man kann das jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und Kierkegaard hat es sozusagen aus einer religiösen Perspektive betrachtet. Und für manche Menschen ist es ja auch möglich, dass sie Gottvertrauen mitgebracht haben aus der Kindheit. Und es gibt sogar diese Erfahrungen von Menschen, die ich noch selbst kennengelernt aus meiner Generation, die plötzlich im Rahmen des Mahayana-Buddhismus wieder ganz tiefes Vertrauen gefasst haben, zur grünen Tara, zu dieser unfassbaren Dimension Buddha-Natur, wie auch immer man das nennen will. Und also ich bemühe mich immer darum, dieses Gottvertrauen oder Vertrauen ins große Ganze immer wieder kulturell zu übersetzen für unsere Zeit, weil also wir können ja nicht, also wir können natürlich manche Leute regredieren, die fallen sozusagen zurück wieder auf alte Sicherheiten. Aber wie man das bei dem Stammesdenken heutzutage, bei dem Modernen, das ist ja keine wirkliche Sicherheit. Da verbarrikadiert man sich in einer Blase und ideologisch fixiert sich da auf irgendwelche Aussagen. Also wenn ich jetzt, ich bin ja sehr interessiert auch an Kulturphilosophie und da ist einer meiner Helden Jean Gebser, der das Vorbild war auch für Ken Wilber, der so Kulturphilosophie treibt. Und der beschreibt es so, wenn man nur aufs Rationale setzt, nur auf den Verstand, nur auf in Griff bekommen wollen, nur auf Technik und Industrie und Mechanik und Maschinen und so, das reicht nicht. Also diese Defizienz nennt er das, defizient rational, das ist eine unsichere Position. Und selbst wenn man dann irgendwelche politischen Ideologien hinpackt, und ich meine, eine freundliche politische Ideologie ist der Glaube an die Menschenrechte. Das ist ja auch, aber ich meine, das muss man umsetzen. Aber wenn man es glaubt, gibt es einem ein bisschen Sicherheit, aber man ist jedes Mal frustriert und irritiert und gekränkt, wenn das jemand nicht glaubt. Ja, und das ist das Problem bei politischen Konfrontationen. Die einen haben immer an den Marxismus geglaubt und die anderen an den Kapitalismus oder Liberalismus oder wie man es auch nennen mag. Ja. Und Jean Gebser sagt, was wir brauchen, um diesen Sprung in tiefes Vertrauen wieder machen zu können, ist ein Zugang zu anderen Bewusstseinsdimensionen. Und er beschreibt es in drei schlichten Kategorien, die man aus der Ethnologie auch kennt. Archaisches Einheitsgefühl, magische Verbundenheit mit Natur, mit dem Kosmos und mythische Symbolfähigkeit, die Empfänglichkeit wieder für Bilder und Symbole. Und das muss jetzt nicht religiös sein. Also viele Menschen bekommen wieder einen Zugang zu tiefem Vertrauen über die Natur. Die sind viel draußen in der Natur, die merken, da tanken sie auf, da öffnet sich was, was sie gar nicht alle ganz mit dem Kopf und mit dem Verstand begreifen, aber irgendwas tut gut. Ich meine, allein den Rhythmus der Jahreszeiten mitzukriegen, der Winter ist, ja, da ist unfruchtbar im Garten und da wächst kaum was. Ja? Aber wenn dann der Frühling kommt, also ich sage immer, im Frühling werde ich besonders fromm, wenn da alles wieder wächst und blüht und dann steht die Blumen wieder da und wir haben noch relativ viel Insekten und Vögel hier draußen auf dem Land. Also das fördert mein Vertrauen. Ja, die Natur, die hat ihre dunklen Seiten und auch, dass es eben nicht lang hell ist, Aber dann kommt wieder der Frühling und dann kommen wieder die Äpfel und die Birnen und die Kirschen, also da kommt auch Früchte. Ja, das macht wieder Mut. Und für viele Leute ist ja Singen ein Zugang zu diesen anderen Dimensionen. Auch zu einer Dimension oder zu einer Erfahrung von Präsenz, Gegenwärtigkeit. Viele Leute sagen mir auch, wenn sie singen, vergessen sie Zeit und Raum. Man kommt da, kann da, wenn man vertraute Lieder singt, in einer Gruppe, ja, die sich immer wieder trifft. Es sind ja viele Ebenen, man trifft die Menschen wieder, es sind vertraute Töne, Klänge, man singt selber, man singt bei uns mehrstimmig. Da kann ein Gefühl von Einssein mit allem entstehen. Und es ist für viele Leute so ein weltlicher Zugang, ein irdischer Zugang zu dieser Dimension. Natur, Singen, gemeinsam was unternehmen, Beziehungen.
Das sind ja alle schon Wege aus der Angst heraus, genau. die du aufzählst. Und ja. Verena Kast hat ja auch dieses schöne Buch geschrieben, Die Chance der Angst. Also es ist schon auch, glaube ich, gut auf die Chance zu blicken, die Angst uns ja auch bietet. Ich glaube, so, sie konfrontiert uns ja auch mit unserer Menschlichkeit, wie das ja Camus so schön sagte, dass das Leben absurd ist, also als Existenzphilosoph sagt er, das Leben halt so. Wäre absurd. Ja, ja. Das sehen wir jetzt vielleicht dann anders oder du. Aber dass die Angst uns unsere Menschlichkeit bewusst macht. Und wenn wir unserer Menschlichkeit bewusst werden, so meint Camus, und ich glaube, da folgte ihm ja auch Verena Kast, dann haben wir Zugang zu unserer Verletzlichkeit. Wir sind verletzlich, das vereint uns als Mensch. Und wie siehst du diesen Zugang?
Also ich finde, das reicht nicht. Das ist notwendig, das ist Teil, dass wir unser eigenes Leiden spüren, dass wir uns einfühlen können in andere Menschen. Es geht ja leichter, wenn man selber sein eigenes Leid spüren kann, kann man sich in das Leid von anderen einfühlen. Aber die Buddhisten sagen ja, Mitgefühl bedeutet Einfühlung und der Wunsch, möge Leiden weniger werden und die Zuversicht, dass das möglich ist. Und wenn man keine Verbundenheit mehr spürt mit der Natur, mit anderen Menschen, mit dem großen Ganzen, dann ist das ganz schwierig, diese Zuversicht zu gewinnen. Und von daher habe ich immer den Eindruck, ich habe das alles auch gelesen, damals in meiner Jugend, aber ich habe gemerkt, dieser Existenzialismus, ob das jetzt Sartre war oder Camus oder so, die sind verzweifelt. Und das hat mich nicht inspiriert, außerdem war ich nicht so verzweifelt. Ich bin halt auf dem Land in einer Großfamilie aufgewachsen und ich habe einen Bezug zum Singen und zu Menschen und zur Gemeinschaft und bin eine treue Seele und so, pflege meine Beziehungen. Also das hat für mich nicht gestimmt. Also die klammern sich sozusagen und klammern sich an die Verletzbarkeit und idealisieren das und reden ja auch vom Nichts. Ja, also statt die große Ganzheit zu sehen, anderes Schlagwort war der Tod Gottes. Ja, und dann stellt man den Menschen ins Zentrum, aber der Mensch ist überfordert, weil allein machen reicht nicht, Technik reicht nicht. Und das war halt die Verführung im 19. Jahrhundert, weil wir mit der Industrialisierung und der Technik so unendlich viel geschaffen haben, dass man da hoffte, man kann das Leben wieder in den Griff kriegen. Und jetzt heute denkt man, mit künstlicher Intelligenz kriegt man alle Probleme in den Griff. Für die Klimaprobleme gibt es eine technische Lösung. Und das stimmt einfach nicht. Also die Angst ist ein Hinweis darauf, dass wir, also ist so meine Interpretation, dieses Geborgensein im Großen Ganzen verloren haben. Das kann man nutzen, um zu sehen, dass es anderen auch so geht. Aber wenn man metaphysisch obdachlos ist, wie auch Habermas gesagt hat und andere Philosophen, ja, dann kann man anderen auch nicht so viel helfen. Dann vereint man sich in der Verzweiflung und predigt den Weltuntergang. Und das hilft nicht aus der Angst heraus. Also meine Grundthese ist, wir brauchen die Bezogenheit oder den Zugang zum großen Ganzen. Und eben traditionell haben Religionen diesen Weg gewiesen. Und wir können es heute sozusagen in einer säkularen Form, in einer, irdischen, weltlichen Form ein Stück weit haben wir dann Zugang, eben durch Singen, durch Natur, durch gemeinsame Veranstaltungen, aber man braucht halt auch irgendwie gemeinsame Werte und dafür können wir die Menschenrechte helfen, dass das für manche so ein gemeinsamer Wertekontext ist, auf den man sich beziehen kann. Aber es ist nicht einfach, weil eben diese Zusammenhänge, die früher die Religionen gegeben haben und in dem Kontext zum Teil auch die Stände, ja, die Zünfte, also dann war man halt geborgen, irgendwo zugehörig in dem sozialen Ganzen, auch wenn man nicht so eine tolle Stellung hatte. Da gibt es von der Eva Illus, von einer Schriftstellerin, ein sehr schönes Buch, Warum Liebe wehtut. Und da beschreibt sie, dass adlige Frauen, wenn die eine Liebesenttäuschung erlebt haben, nicht ganz so verzweifelt waren wie die Modernen, weil die noch in ihrer Familie und in ihrem Stand geborgen waren. Das fand ich eine ganz interessante Überlegung. Ja, das war auch eine Enttäuschung, aber es war nicht so individualisiert, weil sie gehörten weiterhin zu ihrer Familie dazu und zu ihrem Stand. Fand ich einen interessanten Gedanken. Und ich meine, das hält auch jetzt nicht auf ewig, wie man auch historisch sieht, aber allein die Zugehörigkeit zu einem vielfältigen Beziehungsnetz trägt ja schon ziemlich viel. Also viele Menschen sagen, sie haben die Corona-Zeit besser ertragen können, weil sie Freundschaften haben, sich auf Menschen verlassen. Also auch wenn man eine Ehekrise hat, Beziehungskrise hat, die Arbeit verliert, wenn man einen Freundeskreis hat, wenn man in der Nachbarschaft verwurzelt ist, dann trifft einem das nicht so total, wie wenn man sowieso sehr isoliert lebt. Also Beziehungen können schon noch eine Menge tragen.
Und die Angst zumindest abfedern. Ja. Aber lass uns doch mal zurückgehen zur Religion. Ja. Ich glaube ganz sozusagen, dass die Religion ja auch die Angst nimmt, stimmt ja gerade, glaube ich, im westlichen Kulturkreis nicht, weil die Religion hier ja den Menschen mit einer furchtbaren Angst erfüllt hat über die Jahrhunderte hinweg, dass sie in der Hölle schmoren werden. Also ich meine, die Angst, die ja auch gerade die Religion geschürt hat, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Wie ist das im Buddhismus? Gab es da auch so eine Angst, die geschürt wurde, wenn du das und das nicht magst, wirst du auf ewig immer wiederkehren müssen als wer weiß was?
Also ich würde sagen, diese Art der Interpretation von Religion ist schon rational defizient. Da ist das symbolische Verstehen der Bibel, Altes, Neues Testament, verloren gegangen. Da waren die Gesellschaften schon im Umbruch und man hat versucht, mit Ideologie, mit Festhalten an konkreten Begriffen sich zu stabilisieren. Und die Reformation mit dem Sola Scriptura, nur der Text, nur die Schrift zählt. Ja? Das fördert natürlich ein linear, monokausales, defizient rationales Verstehen von religiösen Texten. Und das habe ich bei den Tibetern, bei Einzelnen getroffen, die Karma nicht als Komplexität verstehen. Karma, ich meine, das kommt von der Sanskrit-Wurzel Kri, heißt machen, tun, handeln. Die Grundidee ist eigentlich nur, was ich tue, hat Folgen. Und ich muss gucken, mit welcher Motivation oder Absicht ich was tue und was dabei rauskommt. Und ich meine schon allein die Art, wie sie dann heilsames Handeln erklären, ist interessant. Sie sagen immer, das merken erst hinterher, am Ergebnis, ob es heilsam ist. Das sind ja viele Faktoren, die mitspielen. Ja? Und ich bin da nicht voll bewusst. Ich kriege ja ganz viele Muster von mir und Vorbehalte und Ängste gar nicht mit, wenn ich was tue. Und da gibt es eine linear monokausale Interpretation von Karma, so richtige Listen. Wenn jemand hässlich ist in diesem Leben, dann hat er sich viel geärgert und war viel wütend im letzten. Wenn jemand eine hässliche Stimme hat, dann hat er im letzten Leben gelogen. Wenn jemand in diesem Leben eine schöne Stimme hat, dann hat er im letzten Leben immer die Wahrheit gesagt. Ich meine, ich war immer sehr zurückhaltend mit Karma-Lehren. Ich habe eher so die Motivation und die Folgen des Handelns betont, dass man halt überlegt, aus welchen Motiven oder Absichten man etwas tut und dass man dann auf die Folgen achtet und auch die Verantwortung für die unbeabsichtigten Folgen des eigenen Handelns übernimmt. Ja, und nicht, ja, ich habe es gut gemeint, tut mir leid, echt. Ja. Aber diese linearen, das habe ich, Erklärungen, da habe ich immer gesagt, das ist, bestenfalls kann das eine Pädagogik sein, die einem hilft, wenn man es pädagogisch interpretiert oder als Hilfsmittel, als Methode nimmt. Also wenn mich eine schöne Stimme von jemand motiviert, die Wahrheit zu sagen, naja, weil ich auch eine schöne Stimme haben will. Oder wenn mich die Freundlichkeit von jemand motiviert, nicht so oft meinem Zorn Ausdruck zu geben und den ganz authentisch an anderen Leuten abzureagieren, wenn das hilft, das ist ja auch gut. Ja, das war gerade mal zwischendurch die Post. Ich meine, man hat die Situation nicht im Griff und bei uns gibt es halt auch manchmal Postlieferungen. Gut, also diese monokausalen, linearen Erklärungen von Karma halte ich schon für eine Degeneration. Defizient rational nennt es Jean Gebser, wo man schon, also nur noch sich auf die Ratio, nur noch auf den Verstand bezieht und versucht, damit alles in den Griff zu kriegen, aber das geht natürlich nicht. Ich meine, allein, wenn man was schön findet, da kann man ein paar Sachen benennen. Oder wenn man jemanden gern hat, kann man ein paar Sachen benennen. Aber ganz viele nicht. Und ich meine, manchmal sage ich, wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner völlig verstehe oder eine gute Freundin, dann ist die Beziehung kaputt. Ja, wenn da nicht mehr so ein Staunen ist über Seiten, die ich irgendwie mag, aber trotzdem nicht so richtig fassen kann. Also es gibt Degenerationserscheinungen in Religionen, die analog zum Zeitgeist halt sind. Ich meine, jede praktizierte Religion ist auch Ausdruck des Zeitgeistes. Natürlich mit ein bisschen Verzögerung, ein bisschen altmodisch, ein bisschen sehr progressiv. Manche, ja, die stürmen voran und die anderen hängen hinterher. Aber das für die Essenz von Religion zu halten, dass sie Angst machen, das ist falsch. Ich denke, dass die Religionen viel mehr Menschen Stabilität gegeben haben. Also ich habe das auch nur mit der Hölle mitgekriegt, aber meine Mama hat immer gesagt, ja, Mai, alle Menschen, die sich anständig benehmen, kommen in den Himmel, ob das Christen sind oder nicht, ob die evangelisch, katholisch oder sonst was sind. Und letztlich, es gibt ja auch die Erklärung, dass die Hölle eigentlich leer ist. Gibt es ja auch Mystiker, die das sagen. Wie auch immer. Also die religiöse Dimension halte ich in dem Sinne für wichtig, wenn sie uns den Weg zum Vertrauen ins große Ganze gibt. Also gibt es diese schöne chassidische Geschichte, beklagt sich ein Mensch, als er in den Himmel kommt, bei Gott, und dann bin ich so lange alleine gelaufen, ich habe dich nicht gesehen, du hast gesagt, du bist immer bei mir, und er sagt Gott zu ihm, du, da habe ich dich getragen. Hat mich unglaublich berührt, diese Geschichte. Also dieses, ich meine, natürlich kann man das nicht beweisen, mit rationalen Argumenten, mit einer zweiwertigen Logik, richtig, falsch. Aber ich habe eine innere Gewissheit, dass es eine Intelligenz ist, gibt, die größer ist als ich, die mich trägt. Und das kann man, das versuche ich in meinen Kursen rüberzubringen.
Ja, dann magst du vielleicht etwas dazu erklären oder eine Ahnung davon geben, welche buddhistischen Methoden oder Techniken, ja, aus der Angst heraus führen, welche Meditationsmethoden zum Beispiel, oder ja, das wäre, glaube ich, sehr interessant an der Stelle.
Also die generelle Empfehlung ist Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha. Buddha, das Möglichkeitswesen, der als Mensch gelebt hat. Dharma, Lehren und Übungen, die man versteht, die man praktizieren kann, die man üben kann, die einem inspirieren. Und Sangha, jetzt die vertikale Sangha gemeint, Menschen, die uns durch ihre Erfahrungen, die sie haben, und ihre Liebe, ihre Kraft, ihre Weisheit begleiten können, lehren, unterweisen, Inspiration geben, Vorbilder sein. Dass sozusagen das Buddha Dharma Sangha im Außen, dass uns das helfen kann, das in uns selber zu realisieren, also unsere eigenen Möglichkeiten zu ahnen, dann selber zu üben, nicht nur die Lehren zu verehren und sagen, die sind toll, sondern selber, wie manchmal sage ich, Dharma ist wie Seife. Es nützt nichts, wenn man das auf den Altar, die Seife auf den Altar legt und verehrt, sondern man kann sich damit waschen. Ja? So, die kann man benutzen. Ja? Und vielleicht werde ich irgendwann selber Sangha, jetzt nicht im Sinne große Lehrerin, aber dass ich andere Leute inspiriere mit meiner Zuversicht, mit meiner Freundlichkeit, mit meinem Mitgefühl, mit meiner, ja, mit meiner Gelassenheit. Es passiert ja, wir kennen alle, ich sage immer die Bodhisattvas im Alltag, die einfach, wo ich mich immer freue, wenn ich die sehe, weil die irgendwas ausstrahlen, was Zuversicht schenkt. So, also in dem Sinne ist Zuflucht die das Haupttor. Und ja, die Frage ist halt, wie man das erleben kann und wie man das, wenn man eben 30, 40 Jahre lang ein bisschen desorientiert war oder vielleicht als Kind noch nicht so, aber dann als erwachsener Mensch selber defizient rational wird und nur noch an den Verstand glaubt und das, was man machen kann, wenn man ja, das lange so gelebt hat, wie man da rausfindet. Aber das Schöne ist ja, es gibt so viele Menschen, die eine Sehnsucht haben. Das ist spürbar. Ich meine, dieser ganze Esoterikmarkt nährt sich von dieser Sehnsucht der Menschen. Und das sind ja alles Versuche, irgendwie mit dieser metaphysischen Obdachlosigkeit, mit diesem Tod Gottes, mit der Verzweiflung, dass alles keinen Sinn haben soll und absurd sein soll, dass es eh nichts bringt, über den Sinn des Lebens nachzudenken, weil es absurd ist, also aus dieser Verzweiflung rauszukommen. Aber die Sehnsucht, die führt uns. Und dann hoffe ich halt, dass es ein paar Leute gibt, die diese Sehnsucht spüren und selber durch ihren eigenen Weg andere inspirieren können. Das ist das, was ich versuche in die Welt zu tragen und was auch viele meiner Schülerinnen und Schüler, die in ganz einfachen Zusammenhängen leben und arbeiten, wiederum den Menschen, mit denen sie arbeiten, weitergeben. Irgendwie, ohne dass sie jetzt formell Lehrerin oder Lehrer sind, dass sie sozusagen, das ist das Bodhisattva-Prinzip. Das sind Leute, die halt mit Zuversicht das Gute tun, das Böse lassen und ihren Geist klären, Tag für Tag. Und es ist schwieriger heute, wo es nicht mehr diese großen Zusammenhänge gibt. Aber ich empfehle halt Leute, wenn ihr regelmäßig zu Hause meditiert, guckt, dass ihr eine lokale Meditationsgruppe in Gang bringt, wo alle, die halt schon Erfahrungen haben, einfach wenigstens sich zusammensetzen und üben und über den Weg reden und immer wieder zusammen üben und dieses Getragensein von einem größeren Sinn ganz konkret erleben. Und deswegen singe ich in meinen Kursen, weil ich immer wieder gemerkt habe und immer wieder neu merke, wenn man zusammen singt, da entsteht oder da entdeckt man diese magische Verbundenheit, behaupte ich jetzt mal. Und man entdeckt auch und stärkt auch diese Fähigkeit, symbolisch zu verstehen. Ja, plötzlich machen Bilder und Geschichten Sinn. Und das trägt. Also die Angst ist ein Hinweis, dass was fehlt. Aber da kann eine Sehnsucht entstehen. Ja, und für mich ist der Buddhismus, der Mahayana-Buddhismus mit der grünen Tara, ja, mit Übungen, Meditationen ein Weg geworden, aber auch durch die Begegnung mit anderen, die üben, der mein Vertrauen stärkt. Und trotzdem einen verstandesmäßigen Zugang ermöglicht, auch zu der Angst, zu konkreter Furcht, diffuser Angst, zu all diesen, dass ich das auch begrifflich verstehe. Das heißt ja nicht, dass man nicht mehr verstehen soll und dass der Verstand sinnlos ist. Das wäre Regression. Sondern, dass man mit dem Verstand als guter Diener diese sich wieder öffnen kann für die anderen Dimensionen. Archaisches Einssein, magische Verbundenheit, symbolisches Denken.
Ja, ganz herzlichen Dank, Silvia. Ich denke, da hast du jetzt wirklich Wege rausgewiesen und auch ein wirklich schönes Netz nochmal gewoben zum Schluss, das meines Erachtens sich als tragfähig erweisen könnte. Und wenn du dem noch eine Übung, eine Meditation hinzufügen wirst, glaube ich, dann sind wir erstmal alle ganz gut aufgehoben.
Das mache ich gerne. Und jetzt machen wir zusammen eine geführte Meditation, eine geführte Übung zum Thema Lernen, hören, verstehen und vertrauen. Und zunächst schauen wir, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und so entspannt, wie das jetzt geht, sitzen. Und wenn die Haltung für jetzt angemessen ist, bleiben wir in ihr und lassen die Gedanken einige Momente frei schweifen. Und dann können wir einige Momente auf den natürlichen Atemrhythmus achten, mit 10-20% der Aufmerksamkeit und wer mag, mit Worten Ja, Danke im Rhythmus des Atmens, aus, ein, annehmen, loslassen oder ohne Worte. Und dann achten wir auf die innere Haltung, unsere Einstellung zum Üben. Warum sitzen wir jetzt? Wozu? Was wünschen wir uns von dieser Übung? Und wir warten freundlich, aufmerksam, was da als Einstellung, Wunsch auftaucht. Und ein Vorschlag, möge mein Herz sich öffnen und mein Geist sich klären, sodass ich die Verbundenheit von allen und allem immer tiefer spüre, erlebe, erfahre, darauf vertraue und bemerke, was ich denke, sage und tue und welche Folgen das hat für mich und andere. Und jetzt schauen wir, was wir mit dem Thema Zuflucht, ist auch eine Übersetzung, Refuge, anfangen können. Lama Yeshe hat manchmal gesagt, I'm a refugee from Samsara, I take refuge in Buddha Dharma Sangha. Also ich bin ein Flüchtling aus Samsara und nehme Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha. Und er hat gesagt, nur wer sich als Flüchtling empfindet, in der Hinsicht, sich verloren fühlt in dieser Welt, öffnet sich wirklich für die Dimension jenseits von Worten, wo wir die Zugehörigkeit zum großen Ganzen spüren. Und ich versuche jetzt, Buddha Dharma Sangha kulturell zu übersetzen. Was ist Buddha? Wörtlich der Erwachte, die Erwachte. Und das sind Menschen, die die tiefen Dimensionen des Lebens, im Mahayana nennt man das Buddha-Natur, im christlichen Gottvertrauen, entdeckt haben. Und weil sie Menschen sind, können sie uns Vorbild sein. In dem Sinn ist Buddha ein Möglichkeitswesen. Dharma, von Sanskrit Dri, tragen, das, was uns trägt. Das sind Lehren und Übungen, die uns inspirieren, die wir verstehen, die wir üben, die wir in unseren Alltag integrieren, die wir ausprobieren. Und Sangha von Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit. Im Falle der Zuflucht sind das Menschen, die uns lehren, leiten, begleiten, inspirieren, die uns Vorbild sind auf dem Weg, den sie selber gehen. Und wir können jetzt ein paar Momente überlegen, was halten wir für möglich, also wofür steht Buddha in unserem Leben? Welche Entwicklungen können wir uns vorstellen? Welche Möglichkeiten? Wir lassen die Frage auf uns wirken und was fällt uns da ein? Was halten wir an Entwicklung für uns selber für möglich? Eine Art, das buddhistisch zu formulieren, halten wir es für möglich, Freundlichkeit, Wohlwollen allen gegenüber zu entwickeln, Freude zu empfinden über das, was wir und andere Gutes tun. Können wir uns vorstellen, Mitgefühl zu entwickeln, den Wunsch, dass unser Leiden und das von anderen weniger wird und die Zuversicht, dass das möglich ist. Können wir uns vorstellen, Gelassenheit oder Gleichmut zu entwickeln? In guten und in schwierigen Zeiten. Können wir uns das vorstellen? Gibt es eine Sehnsucht in uns danach? Und im zweiten Schritt fragen wir uns, was ist für mich das, was mich trägt, was mir Zuversicht schenkt oder meine Zuversicht stärkt, dass meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten sich entfalten können? Was hilft mir da? Gibt es da Übungen, Lehren, Sätze? Vielleicht auch Gedichte, Bücher, die mir Mut machen, die mich inspirieren. Was fällt uns dazu ein, wenn wir einfach da sitzen, freundlich, aufmerksam und warten, was da als Antwort auftaucht? Was trägt mich in schweren Zeiten? Und ein Vorschlag jetzt aus dem buddhistischen Kontext. Ich habe die vier unermesslichen Haltungen erwähnt. Freundlichkeit oder Wohlwollen, Freude, Mitgefühl und Gelassenheit oder Gleichmut. Und das ist ein Weg. Das sind Lehren und Übungen für gute und schlechte Zeiten. Immer wenn etwas gut läuft, können wir Wohlwollen, Freundlichkeit, Freude, Mitfreude üben. Uns freuen über uns und andere, über das, was wir Gutes tun. Und wenn es schwierig wird, üben wir Mitgefühl mit uns und anderen, einschließlich der Zuversicht, dass man Leiden verringern kann. Zumindest können wir das versuchen, wenn wir diese Zuversicht haben. Und wenn es ganz schwierig ist und wir überhaupt nicht weiter wissen, hilft manchmal Gleichmut. Ja, manchmal sind die Situationen, die Umstände einfach schwierig. Und niemand weiß einen Ausweg. Zumindest wir selber nicht. Und da hilft manchmal Gleichmut oder Gelassenheit. Jetzt können wir schauen, ob diese vier Haltungen uns helfen. Wohlwollen und die Fähigkeit zur Freude, wenn es gut läuft. Mitgefühl und Gleichmut, wenn es schwierig ist. Wir können einfach gucken, hilft uns das? Hat uns das schon mal geholfen? Und dann können wir schauen, im dritten Schritt, gibt es Vorbilder für uns? Gibt es Menschen, die uns früher begleitet haben, uns Vorbild waren oder heute, die uns inspirieren, einfach durch ihre Art zu leben, durch ihre Art mit sich und anderen umzugehen? Gibt es da Menschen? Wir warten freundlich, was da auftaucht. Falls uns da jemand einfällt, können wir uns jetzt bei dieser Person bedanken für das, was wir von ihr, mit ihr, durch sie, durch das Zusammensein miteinander gelernt haben, wo sie unsere Zuversicht genährt, gestärkt hat, unseren Mut, den Weg, der für uns passt, zu gehen. Und jetzt bringen wir die kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist uns jetzt aufgefallen? Was hat uns berührt? Oder was ist mir jetzt klarer geworden? Und wir warten freundlich aufmerksam, was da auftaucht. Ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss formulieren wir einen Wunsch, wie sich die Übung auf unser Leben auswirken soll. Und damit teilen wir das, was wir erlebt haben, jetzt mit anderen. einen Vorschlag. Möge diese Übung dazu beitragen, dass mein Herz sich öffnet und mein Geist sich klärt. Und ich in Verbundenheit mit allen und allem und aus dieser Verbundenheit heraus Zuversicht schöpfe für dieses unkontrollierbare Leben im Auf und Ab. Mit Zuversicht, mit tiefem Vertrauen ins große Ganze. Mögen alle Wesen glücklich sein.